Unseres Lebens, die uns zu schaffen machen, schenke du uns bitte durch dein Wort und deinen Geist eine Hilfe, die unseren Blickwinkel verändern hilft. Wir bitten dich um hilfreiche Ansichten und um die Kraft, das Erkannte in die Tat umzusetzen. So segne du bitte diesen Gottesdienst und lass uns im Herz, Gefühl und Verstand deine Nähe erleben. Amen. Wir singen zwei Lieder.
18. Kapitel seines Evangeliums, dass der Jünger Petrus seinen Meister Jesus gefragt hat: Herr, wenn mein Bruder oder Schwester mit mir Unrecht tut, wie oft soll ich ihnen vergeben? Bis zu 7-mal? Jesus hat ihm geantwortet: Nicht nur 7-mal. Ich sage dir, bis zu 77-mal, will heißen unbegrenzt. Dazu erzählt Jesus seinen Zuhörern folgendes Gleichnis. Das Himmelreich gleicht einem König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente Silber schuldete. Er konnte ihm nichts davon zurückzahlen. Da befahl der König: Er soll als Sklave verkauft werden, ebenso seine Frau und seine Kinder. Verkauft auf seinen ganzen Besitz, dann kann wenigstens ein Teil zurückbezahlt werden. Der Mann fiel auf die Knie und flehte den König an: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid mit dem Mann. Er gab ihn frei und erließ ihm die Schulden. Der Mann ging hinaus und traf dort einen anderen Verwalter. Dieser schuldete ihm 100 Silberstücke. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahl deine Schulden. Der andere fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Aber das wollte der Mann nicht. Im Gegenteil, er ging weg und ließ seine Mitverwalter ins Gefängnis werfen. Dort sollte er bleiben, bis seine Schulden bezahlt waren. Als die übrigen Verwalter davon erfuhren, waren sie empört. Sie gingen zum König und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr seinen Verwalter zu sich kommen. Er sagte zu ihm: Du boshafter Mensch, deine ganzen Schulden habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Und du? Hättest du nicht auch Erbarmen mit dem anderen Verwalter haben müssen, so wie ich es mit dir hatte? Voller Zorn übergab er ihn den Folterknechten, bis seine Schulden bezahlt waren. So wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Ehre sei dir, Herr.
Lob sei dir, Christus.
Wir singen nun das Lied: Herzen, die kalt sind wie Hartgeld, sollen wieder Herzen werden, sollen wieder Herzen sein.
Selbst ein Stein, der warm, wenn die Sonne ihn beschützt.
Herr, bitte segne dein Wort jetzt an unseren Herzen, denn dein Wort ist ja unseres Fußes Leuchte und Licht für unseren Weg, das wahre Licht. Amen. Das verzeihe ich dir nie. Wer schon mal wirklich von einem anderen Menschen verletzt worden ist, weiß, wie sich solche Gedanken anfühlen. Wie das ist, wenn man vor Wut kocht oder wenn man sich einfach nur hilflos und ohnmächtig fühlt. Wie das ist, wenn der Schmerz und die Aggressionen immer wieder in einem hochkommen. Wenn man nur daran denkt, was der andere angerichtet hat, was er oder sie gesagt hat. Und wenn man sich immer wieder fragt, wie jemand nur so sein kann. Wer schon einmal verletzt worden ist, weiß, wie einen diese Gedanken verfolgen können. Manchmal über Jahre hinweg. Warum wurde ich in diesem Moment nicht beachtet? Oder was ist da, was die Situation völlig verändert hat? Und das kostet Kraft, solche Dinge zu verarbeiten. Und wie viel Kraft das kostet, ja, weil man sich immer wieder dieser Last bewusst ist und daran leidet und nicht weiß, wie man sich davon befreien kann. Ich möchte uns heute Morgen von jemand erzählen, den ich persönlich kenne, der inzwischen 40-Jährige lebt in einer ganz anderen Ecke von Deutschland und hat als Jugendlicher eine ziemlich harte Zeit durchgemacht. Michael, ich habe seinen Namen geändert. Michael hatte über Jahre hinweg ständig Stress mit seinem Vater. Dauernd gab es Zoff, schon wegen Kleinigkeiten. Immer wieder sind Michael und sein Vater zusammengerasselt. Zu lang am Computer, tausend Gründe. Michael war auch nicht gerade auf den Mund gefallen und hat kräftig ausgeteilt. Gleichzeitig hat er sich eigentlich nach der Anerkennung seines Vaters gesehnt. Als er 16 wird, der Michael, sind beide an dem Punkt, dass sie es nicht mehr miteinander aushalten. Zwei Dickschädel. Und die Mutter immer irgendwie dazwischen. Vater und Sohn sind so verletzt, dass überhaupt nichts mehr geht. Michael zieht zu Freunden, der Familie, mit 17 in eine eigene kleine Wohnung. Als er 18 wird, hat er erstmal genug von der Beziehung zu seinem Vater. Er bricht den Kontakt zu seiner Familie komplett ab. Es folgen mehrere Versuche von beiden Seiten, den Kontakt wieder aufzunehmen, aber alles endet immer wieder im Streit zwischen Vater und Sohn. Irgendwann entschließt sich Michael darum, endgültig jeden Kontakt zu seiner Familie abzubrechen. Zwar denkt er immer wieder auch an die schönen Momente mit seiner Familie und seinem Vater zurück, aber es gibt wohl keinen Weg zurück. Die Verletzungen aus der Vergangenheit sind einfach zu groß. In den nächsten Jahren versucht er, die ganze Sache zu verdrängen, versucht sein eigenes Leben zu leben und lenkt sich ab. Er ist auf Achse mit seinen Freunden, feiert viel, aber ihm bleibt der Schmerz, der ihm viel Kraft kostet. Und wenn er manchmal doch wieder über alles nachdenkt, weiß er nicht, wie er diese Last jemals loswerden kann. Gleichzeitig sucht er den Kontakt zu Gott in dieser schwierigen Zeit. Mal mehr, mal weniger. Jedenfalls betet er immer wieder dafür, dass er sich mit seinem Vater irgendwie doch wieder mal verstehen kann und glaubt doch nicht daran, dass das wirklich funktionieren kann. Weil einfach zu viel passiert ist. An Verletzungen auf beiden Seiten. Michael kann nicht vergeben. Es käme ihm vor wie nachgeben. Seinem Vater geht es genauso. Das verzeihe ich dir nie. Ich weiß nicht, ob die beiden diesen Satz so gedacht oder ausgesprochen haben, aber sie leben ihn. Das verzeihe ich dir nie. Und so gibt Michael schließlich irgendwann auf. Diese Beziehung kann keiner mehr retten. Vielleicht ist es manchen von uns ja selber auch schon mal so oder ähnlich gegangen, dass sich irgendein Konflikt immer weiter hochgeschaukelt hat, so lange, bis keiner mehr nachgeben will. Solange, bis diese beiden Seiten gefangen sind in einem Netz von Groll und Bitterkeit, von Wut und Enttäuschung. Oft sind es ja Menschen aus dem eigenen Umfeld, mit denen es einem so geht. Ein Freund oder eine Freundin vielleicht, ein Nachbar, ein Arbeitskollege, Arbeitskollegin, ein Vorgesetzter vom Betrieb, jemand im eigenen Dorf oder jemand aus der eigenen Familie. Auch in Partnerschaften und Ehen kann so etwas passieren. Obwohl man so verliebt war am Anfang und dann geht im Laufe der Zeit so viel kaputt, dass die Beziehung nicht mehr zu retten scheint. Nach 3 Jahren ohne jeden Kontakt bekommt Michael einen Brief von seinem Vater. Er schlägt ihm vor, noch einmal über alles zu sprechen. Michael weiß nicht so recht. Er hat Angst, dass es zum x-ten Mal so läuft, wie es immer gelaufen ist, dass sie sich doch wieder gegenseitig nur vorhalten, was der andere alles falsch gemacht hat. Außerdem fällt es Michael auch schwer, seine eigenen Fehler seinem Vater gegenüber einzugestehen. Er denkt, dass er dann am Ende wieder der Dumme sein könnte, dass er sich wieder klein gemacht fühlt. Er will, dass sein Vater zuerst seinen Anteil der Schuld erkennt und ihn um Entschuldigung und Vergebung bittet und erst danach er als Sohn. Immer wieder betet er für die Sache. Nach einem langen Gespräch mit einem Freund wird ihm klar, er selbst, Michael, muss den ersten Schritt machen und dafür um Vergebung bitten, was von seiner Seite aus falsch gelaufen ist. Und das hat er dann auch gemacht. Und was jahrelang unmöglich schien, ist tatsächlich passiert. Sein Vater und er konnten aufeinander hören und einander vergeben. Natürlich ging das nicht so einfach, wie das jetzt klingt, zack, auf einen Schlag. Es hat mehr als ein Gespräch gebraucht, es gab Rückschläge, aber der Durchbruch war geschafft. Vergeben können. Weil Vergebung das Einzige ist, was Beziehungen wirklich heilen kann. Aber vergeben können hat auch noch eine andere Seite, eine Seite, die wir oft nicht auf den ersten Blick erkennen. Vergebung ist auch der Weg, auf dem wir selber wieder zur Ruhe kommen können. Wir Lasten loswerden und wieder frei werden können. Denn wenn ich vergebe, dann lasse ich das los, was mich verletzt hat. Ich muss nicht mehr dauernd darum kreisen. Es verliert seine Herrschaft über mich. Ich höre auf einem Menschen, der mich verletzt hat. Ich höre auf von dem, was mir angetan wurde, ständig neu Macht über mein Leben zu geben. Für Michael war es der entscheidende Wendepunkt in der Beziehung zu seinem Vater, dass ihm irgendwann bewusst geworden ist, auch ich selbst brauche immer wieder Vergebung und wie viel. Auch ich selbst bin nicht so, wie ich gerne wäre. Auch ich werde immer wieder schuldig gegenüber anderen Menschen und auch gegenüber Gott. Und Gott, das hatte Michael im Laufe der Zeit nicht nur gehört, sondern auch erlebt. Gott ist tatsächlich bereit, mir seine Vergebung zu schenken. Immer wieder. Ja, es hat ihn, Gott, viel gekostet. Wenn Jesus am Kreuz für uns stirbt, dann gibt uns das ja eine Ahnung davon, was es Gott gekostet hat, unsere Schuld aus der Welt zu schaffen, damit wir Vergebung finden können. Je mehr Michael das realisiert, was es für ein unverdientes, wunderbares Geschenk ist, dass Gott uns vergibt, desto weniger konnte er stur auf seinem Recht bestehen gegenüber seinem Vater nach dem Motto, du hast aber das und das getan. desto mehr konnte er seine Verbitterung loslassen, konnte vergeben und er wurde, da er in seinem Fall ja auch nicht selber nicht ohne Schuld war, auch fähig, seinen eigenen Anteil an dem ganzen Streit zu sehen. Um diesen Zusammenhang zwischen der Vergebung, die ein Mensch im Glauben erlebt, und der Fähigkeit, anderen Menschen zu vergeben, geht es ja auch in der Lesung, die wir vorhin gehört haben. Als Petrus Jesus fragt, wie oft soll ich eigentlich einem anderen Menschen vergeben, der mich verletzt? Als Antwort auf diese Frage erzählt ja Jesus dieses krasse Gleichnis von dem König und seinen Angestellten, von dem, der eine da riesige Schulden beim König hat, 10.000 Zentner Silber, heute wären das vielleicht 20 Millionen Euro. Das heißt, die Schuld ist so groß, dass der Schuldner keine Chance hat, diese Schulden jemals abzutragen. Seine Lage ist absolut hoffnungslos. Es gibt nur eine einzige Chance noch, nämlich dass der König ihm diese Schuld erlässt. Und so wirft sich der Mann vor dem König nieder und bittet ihn um Gnade. Und das, worauf der Schuldner nicht das geringste Anrecht hat, das geschieht tatsächlich. Der König hat ein großes Herz, lässt Gnade vor Recht ergehen. Die riesige Schuld wird vollständig erlassen. Der von seiner Schuld befreite Mann muss regelrecht aus dem Palast geschwebt sein. So erleichtert hat er sich gefühlt. Wow, könnte man denken, wenn Gott so ist wie dieser König, und das will Jesus mit seiner Geschichte ja auch deutlich machen, ja, wenn Gott so ist wie dieser König, dann ist es ja nicht nur ein wunderbares Happy End für dieses Gleichnis, dann ist es auch für uns ein Happy End im Leben möglich. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn kaum ist der Mann aus dem Palast des Königs draußen, scheint seine Erleichterung wie weggeblasen. Man fragt sich, warum? Und im Handumdrehen, so schnell denkt er gar nicht, gerät er in einen unerträglichen Widerspruch zu dem, was er gerade erlebt hat. Da gibt es einen Kollegen, dem man einmal etwas geliehen hat, nur ein paar Euro, absolut nichts im Vergleich zu dem, was er seinem König schuldig gewesen ist. Aber als der andere ihn mit denselben Worten bittet, die auch der Angestellte gegenüber dem König gebraucht hat, hab doch Geduld mit mir, ich werde euch auch alles bezahlen. Da kennt er keine Gnade und lässt seinen Schuldner gnadenlos ins Gefängnis werfen. Es ist nicht schwer zu verstehen, was Jesus uns mit seinem Gleichnis sagen will. Gib die Vergebung weiter, die Gott dir schenkt. Man könnte es so persönlich formulieren, wie Gott mir, so ich dir. Und mit jedem Vater unser, das wir beten, erinnern wir uns ja an diesen Zusammenhang. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich merke das in meiner Geschichte mit dem Vater unser, dass wenn ich das bete, denke ich, zunächst einmal habe ich als jüngerer Mensch immer gedacht, vergib uns unsere Schuld. Ja, da ist ja so viel, aber immer mehr verschob sich das Gewicht auf die hintere, in den hinteren Satzteil, wie auch ich. Wir vergeben unseren Schuldigern. Und doch kann dieser Zusammenhang in der Theorie so logisch er erscheint, im wirklichen Leben eine riesige Herausforderung sein. Denn nämlich, wenn Schuld des anderen uns einfach nur unverzeihlich, unvergebbar vorkommt. Corrie ten Boom, eine Holländerin, die das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt hat, wir waren mal im Sommer dort, um das anzuschauen, wo Corrie ten Boom war, erzählt dazu ein erschütterndes Erlebnis. Ich zitiere jetzt etwas, was sie geschrieben hat in ihrem Buch Mit Gott durch dick und dünn. München im Jahr 1947, ernste Gesichter starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Ein Mann kommt mir entgegen. Er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten, die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir müssen nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham, ich erinnere mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter den pergamentartigen Haut hervortraten. Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnerte mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Jetzt stand ich zum ersten Mal einem meiner Häscher gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Er fuhr fort, ich bin Christ geworden. Er streckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden Sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann, doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Innern. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater euch auch nicht vergeben. Matthäus 6, Vers 15. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Ich stand immer noch vor dem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang, sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Soweit Corrie ten Boom. Vergebung kann man niemals erzwingen. Vergebung heißt auch niemals Schuld klein zu reden. In der Bibel ist immer klar, dass Schuld von Gott beim Namen genannt wird. Ja, dass sie unter seinem Gericht steht. Und doch ist Vergebung möglich. Und je mehr wir selber aus dieser Vergebung Gottes leben, desto eher werden wir in der Lage sein, auch anderen zu vergeben. Das gilt selbst dann, wenn keine Versöhnung möglich ist, weil ein Mensch, der an uns schuldig geworden ist, nicht um Vergebung bittet. Selbst dann kann es uns selber helfen, wenn wir unseren Schuldigern vergeben, vielleicht auch einem Verstorbenen. Von sich aus, im Namen von Jesus. Weil wir durch so ein Vergeben auch selber Lasten loswerden, die ein anderer auf uns gelegt hat. Weil wir selber frei werden von Verbitterung und Schmerz, indem wir die Sache Gottes anheimstellen und loslassen, was uns vielleicht lange belastet und gequält hat. Gott will unsere Wunden heilen. So oder so. Seine wunderbare Gnade, Englisch Amazing Grace, kann unsere Gnadenlosigkeit überwinden. Und das zu wissen ist so schön. Ich habe mich gefreut, dass der Spruch, der Leitspruch, der über dem heutigen Sonntag steht, genau das unterstreicht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und wer dem zustimmt, der spreche mit mir jetzt am Schluss der Predigt. Amen.
Amen.
Wir singen das Lied: Du hast Erbarmen und vergibst all meine Schuld.
Liebe Gemeinde, Sie hören nun die Abkündigungen zum heurigen 5. Sonntag nach Trinitatis. Zunächst folgende Einlagen und Gaben der vergangenen Woche. Im Klingelbeutel für die eigene Gemeinde wurden 78 Euro eingelegt. Die Kollekte am Ausgang für die Telefonseelsorge im Dekanat betrug 16 Euro und im Kästchen für Kinder- und Jugendarbeit waren 7 Euro. Wir sagen herzlichen Dank und wünschen den Gebern unter Verwendung der Gaben Gottes Segen. Die Kollekte am Ausgang ist heute bestimmt für die Aktion 1+1 mit Arbeitslosen teilen. Am kommenden Sonntag für die Kirche in Mecklenburg. Nähere Infos zu den Kollekten finden Sie im Schaukasten an unserer Kirche. Auf folgende Gottesdienste und Veranstaltungen ist hinzuweisen. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Sonntag, den 7. Juli um 9.30 Uhr in unserer Kirche. Und zum Kindergottesdienst, der zur gewohnten Zeit um 10 Uhr im Gemeindehaus beginnt. Das nächste Gespräch um die Bibel findet statt am Dienstag, den 2. Juli um 19.30 Uhr im Gemeindehaus und steht unter dem Motto: Warum erzählt Jesus Gleichnisse? Wir lesen und sprechen über Matthäus 13, Vers 10 bis 17. Herzliche Einladung hierzu. Einladungsflyer zum Gemeindeausflug nach Puschendorf und Kadolzburg am 11. Juli liegen am Schriftentisch und auf der ersten Bank der Vordereingangsseite aus. Das aktuelle Thema des Gute-Nachricht-Telefons lautet: Staunen über Gottes Schöpferkraft. Es folgt nun eine weitere Kanzelabkündigung zur Kirchenvorstandswahl 2024.
Liebe Gemeinde, Stimm für Kirche. Unter diesem Motto findet am 20. Oktober die Kirchenvorstandswahl statt. 11 Männer und Frauen aus unserer Gemeinde haben sich dankenswerterweise bis jetzt zur Kandidatur bereit erklärt. Das heißt, sie sind bereit, mit ihrer Person ihrer Zeit und Kraft sich einzusetzen für die geistliche Lebendigkeit und für die Aufgaben unserer Kirchengemeinde. Wir können sie darin bestärken durch unser Interesse und durch unsere Stimmabgabe, wenn wir sagen, Stimm für Kirche. Dazu bekommen Sie, liebe Gemeinde, heute wichtige Informationen. Der Vertrauensausschuss hat den endgültigen Wahlvorschlag aufgestellt. Er enthält folgende Namen: Katrin Fertig, Monika Hilgert, Barbara Hügelscheffer, Angelina Jack, Reinhard Kahl, Katja Mark, Daniela Liebsch, Klaus Richter, Michaela Waldmann, Sven Weichsel und Ingrid Will. Bitte merken Sie sich den 20. Oktober vor, es ist der Wahltag, dadurch, dass Sie zur Wahl gehen oder von der Briefwahl Gebrauch machen und Ihre Stimme abgeben, entscheiden Sie sich für unsere evangelische Gemeinde. Im Namen des Vertrauensausschusses, Ihr Pfarrer Gölgel.
Am Schluss lassen wir uns nochmals erinnern an den Leitspruch zum heutigen Sonntag. Er steht im Brief an die Epheser Kapitel 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Der dreieinige Gott segne seine Gemeinde vor Ort, in unserem Land und weltweit nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, durch Jesus, unser lieber Vater im Himmel, danke für deine Gnade, die alles Vorstellbare übersteigt. Danke, dass du uns liebst und dich unser erbarmt hast in Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, unseren Heiland und Herrn. Danke für dein Wort, das uns hilft, immer mehr und besser zu verstehen, wie groß deine Barmherzigkeit ist. Wir danken dir für die Menschen, die uns wichtig sind, unsere Familien und Freunde. Segne unser Miteinander und hilf uns auch da, wo es Probleme gibt oder schwierige Konflikte, dass wir wirksam beitragen können zur Versöhnung. Wir bitten dich für alle Opfer von Terror, Gewalt und Krieg, für alle an Leib und Seele Verletzten. Stärke die Bereitschaft zu vergeben. Herr, es steht ja nicht in unserer Macht. Und doch wagen wir es, dich zu bitten, dass diese verletzten Personen irgendwann vergeben können im Aufblick zu dir, Herr Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir in unserem Land in Frieden leben und bitten dich, gib den verantwortlichen Politikern die Kraft, dass sie sich wirklich für Frieden einsetzen. Hilf, dass Krieg, Terror und Gewalt gestoppt werden. Wir bitten dich für unsere Mitmenschen. Lass die, die einsam sind, Geborgenheit finden bei dir und Gemeinschaft mit anderen Menschen. Steh den Kranken bei, gib ihnen Hoffnung und Zuversicht auf ein ewiges Leben und behüte uns bei all dem, was kommen mag. Erschließe uns immer wieder neu durch dein Wort deine guten Absichten. Lass deine guten Gebote uns Hilfe sein zu einem gelingenden Leben. Zeige du uns den richtigen Weg für die Zukunft. Und gemeinsam singen wir nun, was wir sonst beten. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst.
Thank you.
besegne und behüte uns alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
Wir singen am Schluss das Segenslied. Jesus Christus segne dich. Zunächst ein.
Jesus Christus, sieg.